Guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Tobias und ich bin sozusagen der Neuzuwachs im Predigtteam. Mal gucken, wie lange. Egal. Und ich habe mal ganz am Anfang eine Frage für euch. Wem von euch ist es unangenehm, öffentlich Fragen gestellt zu bekommen? Nee, ein Geschenk zu bekommen außer der Reihe. Ist es irgendjemandem unangenehm? Echt nicht? Ein großes Geschenk? Ja, die ersten. Ja, ein paar. Und wenn vorher schon ein großes Geschenk außer der Reihe kam und jetzt noch eins kommt? Vielen Dank für die wenigen Mutigen. Mir persönlich ist das unangenehm. Ja, und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich ein Geschenk bekomme von irgendjemandem, dann stehe ich so ein bisschen in deren Schuld. Ne? Dann ist die Waage etwas unausgeglichen. Ja, wenn es bei euch nicht so ist, dann schön für euch sozusagen. Ne? Gestern hatten wir die Situation, wir waren bei Freunden und die beiden großen Kinder von denen hatten jetzt in den letzten paar Wochen irgendwie Geburtstag. Und meine Frau hat dran gedacht und hatte so Kleinigkeiten, irgendwie eine Tafel Schokolade, was Kleines so, mitgebracht. Ne? Und die Frau des Hauses, also die Mutter von den Kindern, brach völlig zusammen. Also nicht wirklich übertrieben, ne? Aber es war so, oh nein, eure Tochter hatte doch auch gerade erst Geburtstag und ich habe gar nichts. Ja? Und ich finde es total spannendes Phänomen, was wir da haben oder was ich zumindest an den Tag lege. Ihr scheint damit kein Problem zu haben. Und für mich ist es so ein bisschen dieses, ich verliere Kontrolle an den anderen, wenn ich ein Geschenk kriege und das nicht unmittelbar irgendwie zurückzahlen kann. Dann ist es ja unausgeglichen. Ne? Und na gut. Petrus. Einer der Jünger von Jesus, Petrus, hatte ein Fischereiunternehmen mit ein paar Freunden zusammen. Die haben auf dem See Genezareth, das ist im heutigen Nordisrael, haben die Fische gefangen. So. Und vor 2000 Jahren waren die Netze nicht sonderlich gut, deswegen musste man an der Oberfläche fischen, man konnte nicht so tief fischen. Und weil es da heiß ist in der Gegend, tauchen die Fische tagsüber ab, das heißt, man muss nachts fischen. So. Und es gibt die Situation, die haben wir in Lukas 5, in den ersten 11 Versen, haben wir, dass Jesus zu Petrus kommt und zu ihm im Grunde genommen ein bisschen aus heiterem Himmel sagt, komm, wir fahren nochmal raus fischen. Ja, und es ist mittlerweile mindestens später Vormittag, vielleicht sogar schon Mittag durch, also heiß, keine Fische mehr an der Oberfläche. Und Petrus ist erfahrener Fischer, Jesus Zimmermann, fragt sich vermutlich, was das soll. Denn eigentlich weiß er ganz genau, was passiert. Nämlich, er hängt sein Netz rein, er holt sein Netz wieder raus und das war's. Das ist netznass. Ja? Aber er macht es und ist da Jesus treu an der Stelle und hängt also sein Netz rein und mit dem Resultat, dass das Netz so voll ist, dass es droht zu zerreißen und er ein zweites Schiff ranholen muss, weil wenn sie diese Fische alle in sein Boot packen, dann geht sein Boot unter. Ja, und die Reaktion von Petrus an der Stelle ist, finde ich, total faszinierend, denn das hatte Frank letzte Woche schon mal kurz angedeutet. Petrus rennt zu Jesus hin, fällt auf seine Knie und sagt, geh weg von mir, ich bin Sünder. Ja? Nicht, oh danke, super, ja, die Nacht war schlecht, wir haben keinen einzigen Fisch gefangen und jetzt rettest du ein bisschen mein Business oder sowas, sondern nee, ich kann das nicht ertragen. Und das ist so ein bisschen das, was ich fühle, wenn ich was geschenkt bekomme. Ja, Petrus ist in dieser Situation und bekommt ein Geschenk, was übernatürlich ist. Das ist ihm bewusst. Das, was er da getan hat, was Jesus getan hat, das kann nur Gott getan haben. Das hat sich Jesus nicht irgendwie, also das nicht aus Versehen, weil Jesus wusste, dass da irgendwie gerade Fische schwimmen oder sowas. Ja? Und gleichzeitig wird Petrus aber daran erinnert, dass es eigentlich noch was zwischen Gott und ihm gibt, was da im Weg steht. Ja, dieses zweite Geschenk. In dem Fall ist es aber leider kein Geschenk, sondern in dem Fall schuldet Petrus eigentlich Gott was. Ja, das ist dieses, was er sagt, mitgibt, ich bin ein Sünder. Ja, das Wort Sünde bedeutet im Grunde genommen, das ist die Schuld, die wir vor Gott haben. Und das wird Petrus in dem Augenblick bewusst. Und offensichtlich ist es so schwer, dass er lieber Jesus wegschickt, als in seiner Gegenwart irgendwie zu bleiben. Ja? Und ich finde es spannend, dieses ganze Thema Schuld. Und habe deshalb mal geguckt, woher kommt es eigentlich? Warum reagiert Petrus so, wie er reagiert? Und da muss man tatsächlich bis an den ganzen Anfang zurückgehen und landet in 1. Mose, das allererste Buch der Bibel. Da haben wir die ersten beiden Kapitel beschrieben, wie Gott die Welt schafft, wie Gott den Menschen schafft, wie Gott den beiden Menschen, Adam und Eva, einen Garten baut, im Grunde genommen, und sagt, hier, das ist euer Reich, hier könnt ihr schalten und walten, wie ihr wollt, außerhalb dessen bin ich für alles zuständig und hier drin habt ihr alles, was ihr tun könnt und wollt und hier geht's euch super. Ich habe eine einzige Regel, um sicherzustellen, dass ich auch hier drin immer noch die Kontrolle habe, und zwar gibt es hier diesen Baum und ich bitte euch, von dem Baum nichts zu essen. Okay, ja. Aus meiner Perspektive relativ guter Deal. Aber die Menschen sagen sich, wirklich? Ist das eine gute Idee? Oder soll ich nicht vielleicht doch? Soll man vielleicht doch nicht von dem Baum essen? Ja? Können wir Gott wirklich vertrauen darin, dass er treu ist? Oder müssen wir die Sachen selbst in die Hand nehmen? Müssen wir uns selbst um alles kümmern? Und der Mensch, das ist dann im 1. Mose 3, lässt sich dazu verführen, von der Frucht des Baumes zu essen. Und dann haben wir plötzlich die Situation, dass die Beziehung zwischen Gott und Menschen, die auf diesem Vertrauen in Gott aufgebaut war, die ist kaputt. Weil der Mensch im Grunde genommen zu Gott gesagt hat, ich kann dir nicht vertrauen in dem, dass du für mich sorgst, sondern ich muss die Sachen selbst in die Hand nehmen, ich muss mich selbst kümmern. Und seitdem ist die Beziehung im Argen. Und diese Beziehung hat auch ein kleines Problem, nämlich wir können die nicht wieder kitten. Ja, weil die im Prinzip kaputt gegangen ist, weil wir gesagt haben, nee, ich möchte die Kontrolle haben, nicht du. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte das jetzt kitten, dann mache ich im Prinzip genau das Gleiche, was vorher die Beziehung kaputt gemacht hat. Ich sage nämlich, ich möchte derjenige sein, der tut und der bestimmt. Ja, wir haben das, ich weiß nicht, ob das, wir kannten, bei uns als Kinder war das so, wenn wir gespielt haben, ich habe relativ viele Geschwister und die hatten Freunde und wir, also unser Haushalt war immer irgendwie voll mit Kindern. Es war immer eine wichtige Frage, wer ist der Bestimmer? Ja, mit Ü, Bestimmer. Als ich das in mein Telefon eingegeben habe, hat mein Telefon das rot unterkringelt. Das Wort scheint es nicht zu geben, ich weiß nicht warum. Das ist ein super Wort. Ne? Und das ist genau das, wir wollen der Bestimmer sein. Wir wollen sagen, wo es lang geht. Und das fällt Petrus in dem Augenblick auf die Füße, dass er feststellt, eigentlich ist das noch zwischen uns. Unsere Beziehung ist eigentlich kaputt. Und du beschenkst mich jetzt mit was offensichtlich sehr wertvoll war. Ich habe ehrlich gesagt, ich angel nicht mal gerne. Insofern habe ich keine Ahnung, wie viel so ein Fisch wert ist für den. Aber offensichtlich, ich meine, es war halt natürlich schon irgendwie ein wirtschaftlicher Segen, den Petrus da gekriegt hat. Ne? Aber das sozusagen, trotzdem merkt Petrus, okay, ich habe da was zwischen uns steht und das ist kaputt. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung in die Zukunft. Wir machen folgende Situation. Petrus hat ein paar Freunde und hat einen Fischereibetrieb auf dem See Genezareth und fischt die komplette Nacht über und fängt nichts. Und am nächsten Morgen machen sie sich also wieder auf den Weg zurück zum Strand, weil sie sagen, so jetzt lohnt es sich eh nicht mehr und sehen, da steht jemand am Strand. Und der ruft, pass mal auf, wo ihr gerade draußen seid, hängt doch nochmal eure Netze raus. Okay, ja, nass sind sie eh. Also, Netze raus und das Resultat ist, die sind super voll. Wieder. Und dann dreht sich Johannes, das ist ein anderer Jünger und ein Freund von Jesus, die haben zusammen gefischt, dreht sich zu ihm hin und sagt, du, ich glaube, das ist Jesus, der da steht. Und dann macht Petrus etwas, was überraschend ist, wenn man die andere Geschichte kennt. Er nimmt nämlich Anlauf, er springt ins Wasser, er schwimmt zum Ufer, um Zeit mit Jesus zu verbringen. Und er sucht bewusst die Nähe Jesu, anstatt genauso wieder wie vorhin zu reagieren und zu sagen, oh, geh weg. Ja, lass uns schnell die Schiffe umdrehen, solange wir noch auf dem Wasser sind. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Wir sind heute im Kalender eine Woche nach Ostern. Und die zweite Geschichte, die ich erzählt habe, ist ungefähr auch eine Woche nach Ostern. Nur nach dem Original Ostern. Ja? Und was passiert ist, ist, Petrus hatte sich also nach der ersten Geschichte mit den Fischen aufgerappelt und hat gesagt, okay gut, ich versuch's weiter mit Jesus, bleib an Jesus dran. Und dann kommt es zu einer Situation, am Donnerstagabend sitzen sie zusammen und Jesus ist relativ unverblümt und sagt, pass mal auf Leute, die Römer bringen mich jetzt um. Und Petrus sagt, nee, gar nicht, doch. Ah, nee. Und Petrus sagt dabei, das ist okay, ich bin auf jeden Fall dabei. Egal, was die mit dir machen, ich bin dabei. Ich lass dich da nicht alleine. Und Jesus guckt Petrus an und sagt, bis morgen früh hast du mich dreimal verraten. Und es kommt genau so. Ja? Petrus nutzt die drei Chancen, die ihm geboten werden, um zu sagen, ja, ich bin ein Jünger Jesu, ja, ich bin auf der Seite von Jesus und sagt, ich habe keine Ahnung, von wem ihr da redet. Und der Hahn kräht. Und in dem Augenblick, und Johannes beschreibt das ganz spannend, kommt Jesus durch den Vorhof gelaufen, in dem sich Petrus befindet und schaut ihn einfach nur an. Und in dem Augenblick muss das Leben von Petrus komplett in sich zusammengebrochen sein. Ja, er hatte sich nach dieser Fischaktion immerhin entschieden, okay, ich versuche das und wir bleiben dran und hat wirklich keine 12 Stunden vorher gesagt, Jesus, wir rocken das zusammen. Und dann fällt er komplett auf die Nase. Und Jesus schaut ihn an und er weiß, Jesus weiß und Jesus weiß, Petrus weiß. Und daraufhin versteckt sich Petrus. So. Und dann 2 Tage später, dann haben wir die Situation, Jesus wird gekreuzigt, Jesus wird von den Römern umgebracht am Freitagnachmittag. Und am Sonntag kommen plötzlich Frauen an und sagen, du Leute, wir waren am Grab, wir wollten Jesus irgendwie einbalsamieren und uns um den Leichnam kümmern. Das hatten die am Freitagabend vergessen. Und wir haben festgestellt, das Grab ist leer, da ist gar kein Jesus mehr. Und dann taucht auch noch ein Engel auf und sagt, nee, der Jesus ist nicht mehr hier. So. Und daraufhin laufen Petrus und Johannes ganz schnell zum Grab, um nachzugucken und stellen fest, die Frauen haben völlig recht. Jesus ist auferstanden. Und dann gehen sie wieder zurück, treffen sich wieder mit den Jüngern und weil sie ehrlich gesagt immer noch ein bisschen, ja, die Situation in Jerusalem zu dem Zeitpunkt ist noch relativ aufgeheizt und deswegen schließen sie sich ein und diskutieren also, was passiert ist und was das für sie bedeutet und so weiter und plötzlich steht Jesus in ihrer Mitte. Hatte keinen Schlüssel, sondern war einfach da und der erste Satz, den er sagt, ist, er schaut seine Jünger an und sagt, Friede, Friede sei mit euch. Und ich habe keine Ahnung, was in dem Augenblick in den Jüngern vorgegangen ist. Aber wir haben an anderen Stellen in der Bibel immer wieder den Hinweis, dass es Momente gab in dem Leben der Jünger, wo plötzlich der Groschen gefallen ist und sie unglaublich viel auf einmal verstanden haben. Und wir können aus dem, was wir von Petrus wissen und wie Petrus reagiert, können wir erahnen, dass er in dem Augenblick verstanden hat, warum Jesus sterben musste. Nämlich, diese Beziehung, die wir zerbrochen haben mit Gott und nicht selber retten können, da hat Gott sich auf den Weg gemacht und hat gesagt, doch, ihr seid mir so wertvoll, ich liebe euch so sehr, dass ich bereit bin, den ultimativen Preis zu bezahlen und am Kreuz zu sterben, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und das ist dann, ne, eine Woche später, Petrus, wie gesagt, das ist übrigens ganz witzig, ich habe jetzt gerade den Text nochmal gelesen, die Jünger von Jesus haben offensichtlich immer noch nicht so richtig, wissen immer noch nicht, Jesus ist auferstanden, er ist ihnen auch schon erschienen und so weiter und das wissen alles ist gut, aber offensichtlich wissen sie noch nicht richtig, was sie zu tun haben. Und deswegen fängt die zweite Stelle ist aus Johannes 21 und die fängt damit an, dass Petrus im Grunde genommen zu seinen Leuten hingeht und sagt, pass mal auf Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll, wollen wir fischen gehen? Und die sagen, okay, gehen wir halt fischen. Ja? Und dann in diese Situation Jesus reinkommt und sie segnet. Ne? Und die Frage sozusagen, das ist ein spannender Wandel. Ne, Petrus ist am Schluss nicht mehr und steht dann offensichtlich da, wo die meisten von euch stehen, kriegt ein Riesengeschenk und hat damit kein Problem mehr. Ne, und es ist diesen Segen, den er von Gott bekommt, er kann den annehmen, weil er weiß, dass die Beziehung wieder in Ordnung ist und dass da keine Schuld mehr im Raum steht. Und, ganz viel wichtiger, Jesus kann ihm Sachen geben, die kann er sowieso nicht wieder bezahlen. Ja, also wenn Jesus ihm da so eine Ladung Fische gibt, ich weiß nicht, wie Petrus das wieder gut machen sollte, ja, sondern da sagt er einfach, okay, gut, das ist ein Geschenk Gottes, was ich einfach annehmen kann. Ja. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, schön, das ist alles gut, aber was heißt denn das für mich? Was heißt es für mich, was am Kreuz passiert ist? Was heißt für mich Ostern? Was heißt für mich der Sündenfall auch? Und unterm Strich ist es die Frage, die ich mir stellen muss und die ich euch stellen möchte, ist, bin ich mir, seid ihr euch bewusst, wie kaputt unsere Beziehung zu Gott eigentlich ist? Durch die Sünde, durch die Situation, wo wir dastehen und sagen, ich will der Bestimmer sein. Ich will das Sagen haben. Das ist ganz toll, Gott, dass du dir Sachen ausgedacht hast, aber ehrlich gesagt, ich weiß es doch besser als du. Ja? Sind wir uns bewusst? Und gleichzeitig sind wir uns bewusst, was die Liebe Gottes für uns heißt? Sind wir uns bewusst, wie sehr Gott diese Welt geliebt hat, dass er seinen Sohn geschickt hat, um am Kreuz für uns zu sterben, um diese Beziehung wiederherzustellen? Denn wir sind, ob wir das wollen oder nicht, wir sind schlimmer, als wir das eigentlich gerne uns bewusst machen. Ja? Und gleichzeitig zeigt uns das Kreuz, dass wir so viel mehr geliebt sind von Gott, als wir das je für möglich halten würden. Als wir das auch ehrlich gesagt ertragen. Ich persönlich, es gab Momente in meinem Leben, wo ich die Liebe Gottes erlebe und mich frage, kann ich das überhaupt aufnehmen, dass du mich so sehr liebst? Ja? Danke, Papa, dass du deinen Sohn geschickt hast und dass du uns hast nicht hier auf Erden sitzen lassen mit unserer Schuld, mit unserem zerbrochenen Leben, mit unserer zerbrochenen Beziehung zu dir, sondern dass du gekommen bist, um uns wieder zu dir zurückzubringen, dass du den Preis bezahlt hast, der notwendig war, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und danke, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen und ja, dich wieder Bestimmer sein zu lassen und anzuerkennen, dass du es doch besser weißt, als wir es in unserem kleinen Leben, in unserem kleinen Blick auf die Welt wissen können. Und danke, dass du uns unendlich liebst. Amen.